Hallo ihr Lieben, hier sind wieder die Camperman. Mein Name ist Reinhard und ich freue mich, wir haben eine schöne Sommerfolge.
Genau, ich bin nämlich auf dem Roskilde-Festival gewesen, habe viel Musik gesehen, viel Camper gesehen und da gibt's einiges zu berichten.
Und wer nicht ganz so weit fahren möchte, fährt in die Nähe von Hamburg an den Ort Kartener See und trifft dort nette Leute beim Nordic Van Cruise Treffen.
Ein Zelt kann man nicht mitnehmen, trotzdem habe ich noch eins dabei, das stelle ich vor.
Also, spannende Themen, bleibt dran, wir freuen uns auf euch.
Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Und mit Reinhard. Hallo zusammen.
Hallo. Servus. Du bist ja heil zurückgekommen.
Ja, und unser Festivalbär. Und noch bei Stimme, das wundert mich ja ganz besonders.
Ich dachte, das geht da wild zu in Dänemark.
Ja, ja, das sind die Gerüchte. Ich glaube, damit so wenig Deutsche wie möglich kommen, so die Spießbürger dann zu Hause bleiben, dass sie denken, oh Gott, da ist ja ganz Hotten und Totten und sowas. Nee, das ist schon ein tolles Festival. Ich war ja auf dem Roskilde-Festival. Das ist bei der Stadt Roskilde, darum heißt das auch so. Und das war toll.
Service pur hier heute.
Jetzt haue ich auch noch einen richtigen Tiefflieger raus. Ich habe Roskilde, also ich habe das immer so falsch nur halb gelesen. Ich habe immer gelesen Rockslider.
Ja, das passt aber auch. Also wenn die Matsch,
ich habe früher auch Lothar Matthäus gesagt.
Nee, aber da, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Scheißwetter ist und das die ganze Zeit regnet und regnet, hast du so Matschpisten, dann kannst du auch Rockslider sein. Also das passt schon. Also das ist von daher gar nicht so schlecht. Hatte ich aber nicht.
Und sie haben dich reingelassen in Dänemark?
Ja, easy. Also erstmal zum Größenverhältnis. Ich war ja eine Woche davor ungefähr auf dem Hurricane. Das hat so 60 bis 80.000 Zuschauer, je nachdem, wie gut das ausgebucht ist. Und beim Roskilde Festival ist so Standard 130.000 Besucher, vielleicht ein bisschen mehr. Und entsprechend groß ist das Gelände, auch die Campingplätze, also schon gewaltig. Und insgesamt mit den ganzen Freiwilligen, die da arbeiten, das heißt, das ist ja so eine gemeinnützige Geschichte. Das heißt, der ganze Profit geht in so Jugendhilfe und so, sind es fast 200.000 Leute, die da sind. Und das ist schon eine Ecke. Und du kommst richtig in so eine Kleinstadt. Ich komme ja quasi aus einer Kleinstadt, komme in eine neue Kleinstadt da rein, die dann auch wirklich extrem gut organisiert ist mit allem drum und dran. Und das ist schon speziell. Wart ihr schon mal auf so einem großen Festival?
Henning ja sowieso.
Nee, ich muss auch sagen, bei 80 war Schluss. Also das ist ja diese Größe, die in Deutschland so gang und gäbe ist. Ich glaube, das Meld ist 60. So, nee, war ich noch nicht. Nee, muss ich auch sagen, reicht. Mir reicht's. Also mir reicht's jetzt. Nicht. Wirklich.
Ich auch nicht, aber ich kann deswegen auch gar nicht
Konzert
mitreden. Rein, aber mich reizt es schon mal.
Ja, doch kann man, also man kann da Konzerte sehen und das Tolle ist eben halt dadurch, dass es so groß ist, kannst du ja gar nicht alles auf einer Bühne bespielen und die haben da irgendwie ganz viele Bühnen, ganz viele abgefahrene Bühnen auch so. Ich hatte im Vorgespräch mal Henning gesagt so, ja, die haben da auch Zelte, also sagtest du doch, ja, so wie beim Hurricane, das heißt, nee, das Hurricane-Zelt wäre das kleine Zelt auf Roskilde, also die haben da schon Fassungsvermögen mit 9.000 Zuschauern da teilweise drin, das ist schon eher Sporthalle.
Ja, das Zelt auf dem Hurricane ist ein Zirkuszelt, also so eine klassische Manege, wenn man so will, was schon mächtig groß ist. Ja. Okay, ja, ja.
Und da gibt's einige, genau. Und dann haben sie ja so eine ikonische Bühne, das kennt man sicherlich von Bildern, so ein orangefarbenes Zeltdach, ne? Genau. Und das ist schon irre. Das wird nächstes Jahr neu gebaut, nochmal vergrößert, weil für viele Bands ist diese Bühne zu klein. Das heißt also, wenn die ihre ganze Show mitbringen, so für Muse und Co.
Arcade Fire passt nicht rauf, oder wie?
Doch, die passen schon noch rauf. Die haben zwar so viele Mitglieder, aber die haben nicht so ein großes Spektakel. Aber es gibt ja so Bands, die mit riesen Leinwänden arbeiten auf der Bühne und so. Und für die wird es dann teilweise zu klein. Und darum bauen die das nächstes Jahr neu. Aber das ikonische Gebilde wird bleiben, wird nur einfach größer. Und da bin ich mal gespannt. Also wenn man die Bilder sieht, fangen die jetzt irgendwie nach dem Festival fast direkt an, das umzubauen. Aber viel spannender ist erstmal so, wo liegt das überhaupt? Also Roskilde, das ist in Dänemark. Das ist eine halbe Stunde westlich von Kopenhagen entfernt. Und das ist natürlich super. Entsprechend kommen auch viele Tagesgäste aus Kopenhagen mit der Bahn einfach reingefahren. Und die Bahnstation ist eine Viertelstunde zu Fuß vom Festivalgelände entfernt. Das ist schon toll. Also selbst wenn man sagt, ich möchte in Kopenhagen übernachten, weil ich habe keinen Bock auf Campen oder auf Zelten oder irgendwas, dann schläft man in Kopenhagen und fährt dann einfach täglich aufs Festival. Das ist super. Aber ich bin mit dem Auto gefahren.
Merkt man das? Also merkt man den Verkehr? Also
ja. Ich habe es nicht gemerkt, weil ich ja die meiste Zeit auf dem Gelände war. Ich habe meine Frau, die ist mitgekommen, mal zur Bahn gebracht und da sind wir gegen den Strom gegangen. Das heißt also, ich habe sie morgens hingebracht und viele sind gekommen, die da vielleicht zum Arbeiten noch hingefahren sind und auf der Rückabholung genauso. Da ist sie schon, weil sie dann abends um 8 zurückkam von Kopenhagen. Da ist sie schon mit einer Menge von Leuten auch zurückgekommen, ganz klar. Das merkst du dann schon. Also das ist aber auch klasse. Also gut ausgeschildert alles. Also sehr, das Abgefahren an so kleinen Städten in Dänemark ist ja manchmal, die sehen aus, als ob da irgendjemand Legosteine irgendwie auf so ein Feld geschmissen hat. Die sind ja oftmals keine Schönstädte. Und das ist da auch so. Da sind die ganzen Outskirts von Roskilde sind nicht hübsch. Der kleine Innenstadtkern ist niedlich, aber drumherum, denkst du, ist nicht so geil. Aber entsprechend breit sind die Straßen und entsprechend gut kommst du überall mit dem Auto oder mit den Fahrzeugen dahin. Und ich bin ja auch mit dem Van gefahren. Ja, bei diesem Leihvan von Ford. Und ich hatte ja die große, erstmal die Frage, wie fährst du da überhaupt hin? Fahre ich jetzt über Fehmarn mit der Fähre, was eine tolle Strecke ist? Oder fährst du? Oder fährst du auch im Ausnummer? Also es gibt noch die andere Weg, in diesen anderen Route über Kolding und dann fährst du rechts rüber über von Fünen. Das ist die Zwischeninsel, dann rüber nach Seeland. Das ist die Hauptinsel, wo Kopenhagen drauf ist. Ich habe dann mal kurz geguckt und so ein Fährticket von Fehmarn, so ganz spontan, wollten die 120 Tacken haben dafür, nur dass ich dann irgendwie für eine Dreiviertelstunde auf der Fähre bin. Da ich so, nee, bin ich nicht mehr, ich bin bescheuert. Das hätte mir eine Stunde insgesamt Fahrzeit gespart, aber eben halt 120 Euro hätte mich die Stunde gekostet. Und dann bin ich dann eben halt drumherum gefahren und bin dann über die Storebeltsbrücke gefahren. Das ist die Storebeltbrücke. Und das ist toll. Also wart ihr da denn schon mal wenigstens? Das heißt also, diese große, unglaublich lange Brücke, die zwischen den beiden Inseln sozusagen, bei Odense.
In Seeland.
Genau. Das ist ja so, das ist irre.
Ja, du fährst, bin ich tatsächlich vor 30 Jahren mal rübergefahren, ja.
Das ist so ein schöner Blick, wenn du da dann irgendwie so direkt so rechts das Wasser und dann hast du dann diese großen Rückenträger. Und der kostet eine Maut. Das heißt, also die kann man direkt an der Schranke bezahlen, aber da gibt es einen ganz guten Tipp. Es gibt so eine Seite, die heißt Öresundpay. Da kannst du dich registrieren mit deinem Nummernschild. Kreditkartennummer hinterlegen und dann fährst du einfach durch die Schranke durch, wirst gescannt, Nummernschild wird gescannt, Schranke kommt hoch, fährst durch, eine halbe Stunde später bekommst du auf einer Kreditkarte eine Abrechnung und das ist sogar noch ein bisschen billiger, als wenn du es vor Ort bezahlst. Also auch so, gar kein Stress, einfach rüber und auf dem Weg dahin ist toll, weil da siehst du plötzlich ganz tolle Strände und dann die schönen kleinen Städte, die direkt am Wasser sind und wo dann die ganzen Kiter oder Surfer direkt schon wieder draußen sind, weil das Wetter halbwegs gut ist. Das ist auch das Verrückte an Dänemark. 20 Grad draußen und die Leute laufen in kurzen Hosen und T-Shirts rum. Wenn ich meine italienischen Freunde da gehabt hätte, die hätten mit Daunenjacke und Mütze da irgendwie ihre Zeit verbracht. Ich finde das so toll am Norden, ne? Also ein bisschen Sonne und alle sind gut drauf. Und das ist in Dänemark, es ist großartig. Großartig.
Was ich sehr geil an dieser Öresundbrücke. Wir reden über Öresund, nee, oder?
Habe ich das Öresund, falsch verstanden? Nee, Öresund, okay. Öresund ist die von Kopenhagen nach Malmö.
Das meine ich. Das meine ich, ja, nee, gut.
Nee, aber Öresund, sagtest du gerade tatsächlich,
die Storebeltsbrücke. Ja, Öresund Pay habe ich gesagt.
Öresund Pay. So war das. Öresund. Okay, das heißt, dass der Betreiber oder sowas wahrscheinlich, oder?
PayPal auf Dänisch.
So. Ja, die ganzen Mautstrecken kannst du da dann irgendwie schon vorreservieren, sodass du dann nicht mehr vor Ort irgendwie mit deiner Kreditkarte zücken musst. Und das ist super.
Und wie findet die Abrechnung statt? Wird das ein Numberplate oder wie läuft das?
Genau, ich erzähl's nochmal, dass du dein Nummernschild da einträgst und dann
eine Kamera
wird das dann, scannt das und dann wird das einfach so gemacht. Das ist irgendwie total, total super.
Mega. Schön, wenn die Hörer jetzt Hennings Gesicht sehen können. Ja, das ist wirklich Money Can Buy. Das kann noch lustig werden jetzt.
Ach, wir lieben das. Das ist genau so, wie wir dann draußen sitzen würden. Irgendwie so.
Ruft ihr mich, wenn ich dabei sein soll? Ich komme dann gleich.
Ja, ja. Du, lass dir Zeit.
Okay, aber nochmal ganz kurz zum Roskilde Festival. Das Ticket ist nicht günstig. Du zahlst normalerweise, wenn du so ein Ticket holst, so um die 350 Euro. Da ist Campen dabei und das Problem daran ist, First Come, First Surf über jedem Festival und die Dänen kennen sich aus und ich als Tourist kenne mich nicht aus. Das heißt, wo sind die besten Plätze, wo geht man, in welche Richtung läuft man, schlägt sein Zelt auf oder packt seinen Wagen und so. Das ist schon spektakulär. Es gibt sogar zur Eröffnung, das ist total geil, so ein YouTube-Stream, wenn dann irgendwie die Tore geöffnet werden und irgendjemand losläuft und so seinen Claim absteckt und dann können die Freunde kommen. Alle natürlich breit wie sonst was, weil sie schon 24 Stunden vor der Schranke gepennt haben oder sowas. Ist super. Also das ist irgendwie für viele auch so ein Abiturfest. Du siehst dann auch Leute rumlaufen mit ihren Abiturcappies, die dann in Dänemark so auch Uso sind. Ist schon ein Happening. Das zweite Problem ist, das Festival macht ungefähr 4 Tage vom ersten regulären Festivalkonzert auf. Das heißt, die feiern da schon 4 Tage sich die Kimme wund und sind dann irgendwann mal schon so breit, dass sie dann wahrscheinlich ihren Platz gar nicht mehr verlassen. Das ist super. Ich finde das großartig, da mal reinzugucken und dann irgendwie so, was macht ihr da denn hier? Aber es ist toll. Also die Stimmung ist grandios.
Aber wenn es nur Probleme gibt, dann müsste man da ja nicht hinfahren. Sag doch mal, was das Schöne an dem Festival ist. Also welche Bands hast du denn
gehört? Das ist ein Kinoprogramm wie sonst was. Das ist ja großartig. Ich will nur sagen, unvorbereitet dahin geht, darf sich da nicht irgendwie wundern, wenn er nicht den besten Platz hat. Ich hatte den besten Platz. Ich hatte das große Glück, dass Roskilde gesagt hat, komm vorbei. Und die haben mir so einen Medienplatz zur Verfügung gestellt, der auch Geld kostete. Ich weiß jetzt auch warum. Es ist so, dass irgendwie so ein, das machen auch die anderen Festivals übrigens, wenn man eingeladen ist, dann ist es ein geldwerter Vorteil, dass beim Finanzamt auch reguliert werden muss. Und Dänemark sagt so, nö, weil das ja sowieso eine karitative Geschichte ist, zahlen die Leute diesen Geldwertvorteil selbst, die überweisen uns dann so und so viel Euro für den Platz und dann habe ich dadurch jetzt so ein Backstage-Platz gehabt. Also kein Pass, sondern so ein Bereich, Campingbereich, der hinter der großen Bühne war, darum sagte ich Backstage. 10 Minuten vom Gelände entfernt, auf so einem Parkplatz einer Schule. Dadurch konnte ich aber auch die Sanitäreinrichtung der Sporthalle mit benutzen und das war klasse. Und ich hatte Strom, ich hatte Wasser und dadurch bin ich so ein bisschen außerhalb der Menge mitgeschwommen, was toll war. Ich bin mit meiner Frau da gewesen, die nicht so Festival erprobt war. Und dadurch hatten wir da ruhige Nächte, relativ ruhige Nächte und konnten da dann uns ja entspannt dann auf den Festivalbesuch dann immer vorbereiten täglich. Und die guten Sachen sind wirklich tolle Organisation, geiles Line-up, günstiges Essen, gutes Essen und so für einen schmalen Taler hast du dann irgendwie trotzdem große Portionen bekommen. Getränkepreise okayisch, das ist halt Dänemark, also ist ein bisschen günstiger als auf dem Hurricane, aber jetzt nicht viel.
Ist nicht dein Ernst, Alter. Im Ernst?
Ja, ist ja Tuborg gesponsert.
Das Öl da oben kostet auch immer extra.
Ja, Tuborg hat das gesponsert, das ganze Ding, und haben da auch ein bisschen an Preis was gemacht fürs Festival, das ist okay. Und was ganz geil ist, man kann da echt die Sache mit reinnehmen.
Tuborg reduziert den Bierpreis?
Ja, damit mehr getrunken wird. Die machen das ganz geschickt. Die verkaufen auch Dosen. Das heißt,
von den Norwegen.
Dosenweise. Und du schleppst Dosen mit aufs Gelände. Du nimmst die Dosen mit
aufs. Ja, genau, das wäre die nächste Frage. Ja, ja. Darfst du alles mitnehmen?
Ach, das fast alles
also mitnehmen. Nicht irgendwie. Ja, ja.
Fast alles. Das heißt, die sind da wirklich relativ entspannt mit den Sachen, die du mit reinnimmst. Das ist total von der Kontrolle auch relativ überschaubar gewesen. Das ist okay. War jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, jeden Tag neu gefilzt zu werden. Das ist natürlich manchmal gucken in eine Tasche rein oder sowas, aber jetzt nicht so gravierend. Ich habe dann einmal prophylaktisch meine Dose weggeschmissen und dann gucken mich alle an, hä, warum denn oder sowas, weil die alle mit der Dose da reingelaufen sind. Das ist alles gut.
Das nochmal ganz, wirklich, also du kannst im Grunde genommen dein Proviant, egal ob das Softdrinks sind, die ja dann vor Ort meistens auch ordentlich viel Geld kosten, die kannst du mitnehmen. Rucksack packen und da rein. Kannst du nicht mitnehmen.
Also ich weiß nicht, ob du jetzt so ein ganzes Sixpack, aber auf der anderen Seite, ich habe Leute gesehen, die haben so eine kleine Palette Bier mit auf dem Gelände gehabt. Also von daher scheint es zu gehen. Es scheint zu funktionieren.
Ja, sie wussten, wo das Loch im Schaum ist. Und sowas, oder?
Bitte?
Da gibt es ja wahrscheinlich aber auch so Schankwagen.
Ja, klar gibt
so,
es das.
Also du kannst wahrscheinlich auch frisch gezapft und sowas und oder.
Ja, nur. Aber zu Preisen, wo du sagst, leg mal nochmal 800 drauf.
Naja, meistens. Es gibt einen Stand da, das ist ganz geil. Da gehst du hin und zahlst, kaufst dir eine Flasche, wenn du sowas trinken möchtest, für Mischgetränke, eine Flasche Alkohol und die passenden Softdrinks dazu und einen Beutel Eis und Trinkbecher und zahlst dafür, was ich, 40 Euro oder sowas. Und hast dann irgendwie fürs Vorglühen einfach das alles schon dort parat, musst also auch weniger einkaufen, was auch nett ist. Also die haben das schon wirklich gut gemacht. Ich glaube auch, gerade weil das so eine karitative, nicht gewinnoptimierte Geschichte ist, wo so viele Franchise-Nehmer drin sind oder sowas, haben die da, glaube ich, auch ein bisschen ein Auge drauf, dass die Preise nicht explodieren. Das finde ich ganz gut.
Erklär mal karitativ was ist da das Konzept? Ist es Non-Profit oder wird das gespendet oder was?
Genau, beides. Das heißt also, die meisten Leute, die da arbeiten, sind freiwillige Helfer. Und das Festival gibt es seit 1972 und das funktioniert so, dass das Geld, was eingespielt wird, in die örtlichen Gemeinden zurückfließt. Das heißt also, Jugendorganisationen werden unterstützt, irgendwie Notdürftige werden unterstützt, um dann vielleicht für, was ich, neue Gebäude zu sorgen, Schwimmbad wird finanziert, Schulkleidung wird gestellt oder all solche Dinge. Und das ist natürlich etwas, was dadurch auch die Region gut findet, dass so ein Festival da stattfindet. Das ist so ein Geben und Nehmen. Und viele Leute, die dann früher fleißige Festivalgänger sind, ich hatte mit einigen gesprochen, die melden sich dann auf dieser Voluntary-Seite an und sagen, ich arbeite damit. Dann arbeiten die dann in verschiedenen Schichten an irgendwelchen Security-Points oder sind Einweiser oder irgendwas. Bekommen keine Kohle dafür, aber wissen ja eben halt auch, wie so ein Festival läuft und wissen, worauf sie zu achten haben, weil sie selber eben halt Festivalgänger waren. Und das ist irgendwie total nice, weil du bist da nicht mit irgendwelchen fremdgecasteten Menschen andauernd in Begegnung, die dann, was weiß ich, mit dem Festival oder mit der Stadt oder mit den Leuten gar keinen Bezug haben, sondern die kommen da teilweise auch alle aus der Region oder kommen immer wieder zumindest dahin. Das Geld ist so ein Kreislaufding, das alles, was man da lässt, bleibt da und das geht dann nicht an, wahrscheinlich natürlich die Leute, die bei Tuborg arbeiten, die bekommen auch von Tuborg das Geld, ist ganz klar, aber die ganzen anderen drumherum, ja, die kosten nichts. Dem wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt vom Festival, also ein Platz, wo sie ihr Zelt aufschlagen können, bekommen ein bisschen Catering. Das wird dann auch damit finanziert. Und that's it. Das ist irgendwie, wo auch noch ein bisschen Geld reinfließt, sind so Firmenveranstaltungen. Es gibt da so eine ganze Menge Möglichkeiten, dass du als Firma, als Sponsor sagst, hey, ich komme hier mit 20 Gästen, kannst in so einen Backstage-Bereich reingehen, bekommst eine Führung und bekommst ein geiles Essen oder sowas. Das kostet auch eine Menge. Aber dadurch fließt natürlich auch wieder ein bisschen Geld rein, um die Infrastruktur ein bisschen zu tragen. Ich glaube, das gleicht es auch so ein bisschen aus, dass die Kosten dann an anderer Stelle so relativ niedrig gehalten werden.
Okay. Wie ist so die Besucherstruktur? Also du hast schon gesagt, da sind auch schon so Abiturienten, die dann kommen. Du bist wahrscheinlich da in der besten Mitte irgendwo, ne? Also gibt's da auch Oma und Opa, die da hinkommen?
Ich weiß nicht, ob du in der Mitte bist, Gerd. Ich glaube.
Nein, ich wollte es jetzt bewusst ein bisschen
euphemistisch sagen. Ja, das ist ja ganz, ganz lieb.
So, das heißt erstmal zuhören, was ihr beide da so sagt. Weil das Geile ist tatsächlich, wie ich schon meinte, seit 72 läuft das Festival. Und es gibt da Leute, die seit dem ersten Jahr da sind.
Das sind die Gäste zum Teil.
Das wollte ich nämlich genau damit andeuten. So.
Natürlich sind da vor allen Dingen junge Leute, weil wer will denn 4 Tage im Matsch freiwillig sein und solche Sachen. Aber ich würde mal sagen, so 10-15% sind bestimmt älter als ich. Und das ist total gut.
Stark.
Das ist wirklich stark. Also das heißt, du feierst da mit Menschen, die dann einfach, denen ist manchmal wahrscheinlich auch die Musik egal. Manchmal ist es denen irgendwie so, dass sie da einfach mit ihrer Familie sind, mit ihren Kindern sind. Vielleicht wurden einige Kinder da auch gezeugt oder so. Das heißt also, die sind da dann in so einem großen Familienkonstrukt da. Da sind dann irgendwie auch, habe da Leute kennengelernt, die sind schon seit Jahren in der gleichen Gruppe dort und also ungefähr gleichen Gruppe dort und machen das schon seit 10, 20, 30 Jahren so. Und das ist so für die so ein fester Event im Kalender. Und das, ich habe so viele grauhaarige Menschen da gesehen, die dann teilweise ihre 70er-Jahre-Klamotte angezogen haben, nochmal richtig so rumgetanzt haben. Toll. Also man feiert gemeinsam, man sitzt zusammen, man steht zusammen in so einem Zelt oder vor der Bühne oder auf einer Bank, wenn man mal kurz mal ein bisschen Pause macht und kommt gleich ins Gespräch. Also Begegnung, ne? Warum ich ja so gerne auf Festivals gehe, ist ja nicht nur das Line-up, sondern tatsächlich die Begegnung mit Menschen. Steffi und ich, meine Frau und ich, wir sitzen da vor unserem Van. Ein Typ fährt mit einem Wagen vorbei. Ich sehe irgendwie so, wir sitzen da schon so fertig aufgebaut. Wir winken den einfach fröhlich zu. Hallo, hallo. Der guckt uns an, lächelt zurück, fährt weiter. Kurz danach kommt er wieder und sagt, ey, ihr habt so geil gelächelt und ich finde es total so begrüßt zu werden. Ich habe hier so ein Buch mal gemacht, ein Fotobuch vom Roskilde vor 3 Jahren. Könnt ihr haben. So, zack. Und dann kommen wir gleich ins Gespräch und so. Man begegnet sich da irgendwie ganz anders und ja. Das mag ich. Ich mag das so, man ist so in so einer kurzen Zeitspanne seines Lebens mit Leuten zusammen, die wegen dieser guten Zeit dort sind. Man möchte einfach gemeinsam eine gute Zeit erleben und das spürst du bei den Gästen und bei den Veranstaltern. Das ist total gut. Also wirklich gut.
Super. Wie ist sozusagen die Infrastruktur der Gäste? Also sind das überwiegend Camper, also mit Zelten oder alles von bis und was ist sozusagen High Level?
Okay.
Dein Fort Nugget, warst du damit schon eigentlich ein bisschen drüber?
Ja,
oder?
Ja. Ja, es ist so, dass du wissen musst, dass die Steuern in Dänemark für Wohnmobile und für Vans extrem hoch sind. Das heißt also, diese, darum ist doch Zelten da ein großes Ding. Also egal, auf welchen Zeltplatz du in Dänemark fährst, du findest da irgendwie wahrscheinlich mehr Zelte als auf normalen Campingplätzen in Deutschland. Und das ist auf dem Festival genauso. Diese Zeltflächen sind gigantisch und die haben teilweise richtig geile große Zelte da. Die haben aber auch zwei Wohnmobilbereiche, die sind auch gut gefüllt, aber nicht so eng beieinander gepackt wie jetzt zum Beispiel im Hurricane. Ich hatte das Gefühl, dass auf dem Hurricane, obwohl es nur halb so groß ist, bestimmt doppelt so viele Wohnmobile waren. Und das wird den Grund haben mit den Kosten. Und was die Qualität betrifft, ich habe das auch nur ein Gefühl. Das ist jetzt irgendwie so, ich habe keinen Beleg. Aber dass diese Fahrzeuge, die besonders gut im Schuss waren, besonders neu waren, oftmals nicht aus Dänemark waren.
So, also das wäre meine nächste Frage. Mhm. Wie hoch ist der Anteil an internationalen Gästen und wo kommen die überwiegend her?
Schweden, Deutschland, also Dänemark ist schon sehr hoch. Ich würde mal auch das auf so 75% schätzen. Und dann hast du aber auch sehr viel Schweden natürlich da. Das ist eine kurze Anreise. Deutschland sehr viel. Und bei England weiß ich gar nicht so genau. Ich habe da viele Engländer gesehen. Ich habe ein paar Belgier gesehen mit ihren Fahrzeugen. Und Holländer habe ich ein paar gesehen. Aber das ist... Mhm. Ich schätze mal, das liegt dann vereinzelt daran, dass sie da entweder mal gute Erfahrungen gesammelt haben oder dass da irgendein Künstler auftritt, der sonst nirgendwo auftritt. Weil sonst könnte ich mir das nicht so unbedingt vorstellen, denn es gibt auch in Holland großartige Festivals, wo die viel dichter liegen würden. Und also das muss irgendwie so eine andere Verbindung dahin geben. Aber toll. Line-up, vielleicht noch dazu zwei Worte. Line-up war sehr dänisch auch. Klar, internationale Gäste waren da. Fountain Days DC habe ich gesehen. Dann war Beth Gibbons, die liebe ich. Das ist die ehemalige Sängerin von dem Portishead. Ich habe da schon tolle Sachen gesehen. Aber witzigerweise wurde die Show eröffnet von einer dänischen Künstlerin. Das machen sie gerne, dass sie dann lokale Künstler auch auf die große Bühne heben, auch zur Primetime. Und das ist toll. Auch da dann irgendwie zu sagen, so wir geben jüngeren Künstler mal die Chance, vor großem Publikum zu spielen. Und das machen sie nicht nur einmal, sondern permanent. Und was ich immer so toll finde, ist, wenn du denn da drin stehst, du kennst keinen Song und du siehst aber irgendwie 60.000 Leute, die da mitfeiern und mitsingen und textsicher sind. Großartig. Also es ist irgendwie, also auch so nochmal so ein, ach ja, die haben ja auch Musik. Das war schon super.
Als wenn du hier Annemarie Kantereit hörst und aus Dänemark kommst.
Ja, genau.
Das gehen hier gerade ab.
Ja, genau so.
Cool. Schönes Ding, schönes Tal.
Ja, am Sonntag.
Roskilde, ehrlich gesagt.
Ja, nee, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, Samstag war es dann doof, da hat es geregnet. Ich habe den letzten Tag nicht mehr mitgenommen. Schade, weil da Annoni aufgetreten ist, die liebe ich. Aber man musste dann auch irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Da haben wir gesagt, komm, statt jetzt hier im Regen mit einer Regenjoppe zu stehen, fahren wir zurück. Und das war auch eine gute Entscheidung. So. Dauert dann ja auch nochmal eine Ecke, ne? Also dieser Weg. Selbst mit einem schnellen Wagen haben wir auch 5 Stunden gebraucht nach Lüneburg. Also das ist dann schon eine Strecke.
Geht ja aber.
Ja, Roskilde. So. Ja, irgendwie war das bei mir früher zur Abi-Zeit so ein Riesending. Ganz viele Leute sind da hingefahren. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Und es ist ja interessant, dass es jetzt wieder hochkommt. Ich meine, du hast ja auch schon zum zweiten Mal da dieses Festival besucht. Und insofern... ich find's eh immer cool, in anderen Ländern Festivals zu erleben oder generell andere Kulturen feiern zu sehen. Würdest du sagen, es gibt einen großen Unterschied zu uns Deutschen, was die Party und die Konzert-Vibes angeht? Außer der Krummer-Besaufung, die es ja hier auch gibt.
Okay, ich war ja letztes Jahr auf dem Wacken-Festival und da ist es auch so, dass du ein paar Tage vorher hingehst und auch in einer Gruppe erstmal so anfeierst, dich warm feierst. Das könnte man vielleicht ein bisschen vergleichen, so, dass du sagst, so, da sind diese piesige Stimmung mit lauter Musik drumherum und irgendwie auch ein bisschen Alkohol dabei. Das ist so schon so ähnlich gewesen, habe ich das Gefühl. Ansonsten, ja, also was ich ja schon mal erzählt habe, was ich so krass finde, ist, wenn die feiern, die ganzen Leute an ihren Zeltplätzen. Also klar, für einen Wagen haben sie kein Geld, aber für Boxentürme, für Lautsprechertürme haben sie offenbar genug Geld oder sie bauen sie selbst zusammen. An jedem dritten Wagen hast du so ein DJ-Pult gehabt mit irgendwie 20, 30, 40 Leuten, die da getanzt haben oder so. Also das schon, dass man auch mit fremden Leuten und auch mit Gruppen einfach mal, lass uns gemeinsam hier feiern, das hast du da wirklich viel. Also wenn... Die bieten ja auch zum Beispiel teilweise Tickets an, die jetzt nur für diesen ersten Bereich sind. Also ohne ein Konzert gesehen zu haben, kannst du da hingehen, 4 Tage feiern und dann fährst nach Hause. Geht auch. Das heißt, ich glaube, das machen auch einige. Gibt ja auch in Deutschland so ein Festival ohne Bands. Hm?
Du buchst nur den Campingplatz, in Anführungszeichen.
In Anführungszeichen, die Partys.
Aber ist es so, gab es da auch mal eine Delle? War das Festival auch schon mal so ein bisschen, dass das so ein bisschen abebbte, das Interesse daran? Oder ist das eigentlich seit jeher irgendwie eine feste Institution? Weißt du das?
Es ist eine Institution. Wie jedes Festival hat es während der Pandemiezeiten natürlich 2-3 Jahre dann irgendwie nicht funktioniert. Aber davor war ja Paul McCartney da oder die Stones haben da gespielt und sowas. Also das ist schon eine Größenordnung, die tatsächlich auch einzigartig ist. Also in Dänemark gibt es noch ein zweites Festival, was relativ groß ist. Das ist weiter im Norden bei Aarhus. Aber das ist schon wirklich groß für die Region, also eben halt auch für das Einzugsgebiet Schweden so, dass du dann sowas siehst und dadurch wächst es auch permanent. Also ich weiß nicht, ob da jetzt das noch weiter wachsen kann, aber das ist irgendwie auf jeden Fall nicht abhängt, ja.
Schön.
Ja, yeah. Also ich fand das Line-Up auch gut. Also Charlie XCX und Jamie XX und Nine Inch Nails. Also das ist ja, da ist ja von
allen was, was
dabei. Ja, cool. Okay, wo geht's das nächste Mal hin?
Deichbrand.
Du bist ja noch nicht fertig mit deinem
Fest.
Ah, okay. Und das ist in Cuxhaven oben, das oder? Ist
auch, ja, schön Hanholm, ne? Das ist auf dem Flughafen. Hanholm, schön halbe Stunde von Cuxhaven von der Küste entfernt. Und so für mich als Norddeutscher ist das natürlich super. Und das Geile ist, Herr Henning, wir haben ja letztes Jahr Deichkind gesehen und ich werde dann wahrscheinlich dieses Jahr schon wieder Deichkind sehen. Also von daher, ich freue mich darauf.
Hast ja auch Deichbrand, Deichkind,
so,
läuft doch.
So,
ja.
Schön.
Deich passt eigentlich auch ganz gut zu meinem Ausflug, den ich jetzt letztes Wochenende eigentlich zeitgleich zu deinem Festival-Ausflug gemacht habe. Und zwar war ich einfach eine halbe Stunde südlich von Hamburg auf dem Deich. Gefühlt, also eigentlich vorm Deich und zwar an der Elbe, an einem Ort, der heißt Ortkarten. Er liegt am Ortkartener See, müsst ihr euch so vorstellen, südostlich von Hamburg, halbe Stunde entfernt, liegt ein Binnensee. Kann man gut Windsurfen, war ein Riesenthema, als noch Wind gesurft wurde. Kiten ist dann jetzt auch ein Thema, aber es ist eigentlich so ein Windsurf-Spot. Und dann gehst du über den Deich und dann kommst du auf der anderen Seite an die Elbe. Da gibt es einen kleinen so eine kleine Marina, so einen kleinen Hafen. Und da gibt es einen Surfshop, der heißt We Are oder Skate und Windsurfshop We Are. Und da hat die Nordic Van Crew mit dem Betreiber organisiert, du, wir kommen vorbei, wir machen hier eine kleine Party. Wir konsumieren bei dir am Bierstand und auch deine Speisen und dafür können wir hier stehen. Und da war ich und das war super nice. Also halbe Stunde mal kurz vor Hamburg. Alle waren so ein bisschen panisch, weil hier oben in Norddeutschland waren natürlich so 3 Bundesländer oder sogar 4 Bundesländer kriegen Sommerferien. Dann war der Elbtunnel gesperrt und das hat man auch gemerkt. Dann war irgendwie noch Ed Sheeran Konzert in Hamburg und Schlagermove. Also das hast du vor Ort so ein bisschen gehört, dass alle so gesagt haben, ja, wann fährst du denn morgen? Und ich fahr schon unten. Ja, auf jeden Fall war das sehr nice.
Ich muss mal leider geografisch ein bisschen einnorden. Tut mir leid, weil der Ort Kartenersee ist noch in Hamburg. Das ist in Ochsenwerda. Das ist der südlichste Zipfel von Hamburg sozusagen.
Nicht nachgefragt, klug geschissen.
Ist so, ich bin Hamburger, ne? Ich bin Hamburger jung, du. Ich musste erst.
Aber es fühlt sich an wie Land. Leute,
ich hätte es sonst gemacht und dann hätte ich wieder mir hinterher von Henning wieder wie alles, weiß nicht, was
an. Du hättest von mir das Hamburg-T-Shirt.
Das, was ich danach hören werde, meinst du? Das, was ich jetzt hören werde, meinst du? Okay, alles klar.
Mhm. Ja.
Nee, aber ganz ehrlich,
gut, du fährst ewig
die Hamburger Landesgrenze. Das Gebiet dort gehört auch zur Hafengesellschaft von Hamburg-Bla. Das will doch alles keiner wissen. Du fährst da raus, du fährst übers Land, du siehst, Felder, du siehst ein paar kleine Bauernhöfe, dann ist da der Deich, ganz viele Fahrradfahrer drehen da ihre Runden und trainieren für irgendwelche Events und du bist raus. Also ja, das ist nicht Hamburg.
Das fühlt sich vollkommen recht. Und das ist so geil. Man hat wirklich, wenn man da ist, ich liebe diesen See auch. Man hat ja das Gefühl, wirklich irgendwie in der eigenen Stadt auf einmal im Urlaub zu sein, weil du dann irgendwie in so einer ganz anderen Welt bist und trotzdem fahren die Leute mit HH-Kennzeichen durch die Gegend. Also ich finde das schon toll.
Ja, das ist so ein Vorort, genau. Und also zur Nordic Van Crew kann man ja eigentlich nur sagen, das ist ein Wohnmobilclub. Und die waren dann auch alle da, haben sich dahingestellt. Es waren gar nicht alle da, weil die irgendwie 3 Veranstaltungen an dem Wochenende hatten. Wer sich dafür interessiert, könnt ihr bei uns in den Shownotes nachlesen. Das ist super organisiert. Du hast da wirklich nette Leute getroffen, abends an der Feuerschale gesessen und das alles eine halbe Stunde entfernt. Das war wirklich, wirklich schön. Und der Flo, der das da auch mit organisiert hat, hat auch gesagt, das schreit eigentlich nach einer leichten Regelmäßigkeit. Also für alle, die Lust haben auf sowas, schaut mal auf deren Website, da gibt es Termine. Was ein bisschen schade ist, ist, dass der Ort Kartnersee an sich eigentlich so viel bietet, aber eben wenig Stellplätze. Das heißt, es gab früher mal so kleine Mulden, die gingen dann auch im Grunde genommen zur Elbe raus. Da haben natürlich alle gecampt, aber da hat jetzt der Besitzer, also die Hafengesellschaft gesagt, das möchten wir nicht mehr, und da hast du jetzt diese Bügel, die es auch in Frankreich immer gibt. Das heißt, wer ein T5 fährt, der oder ein was auch immer für ein Bulli, der ein Hubdach hat, der kommt da gerade noch durch. Aber alles, was höher ist, Kastenwagen, Stehhöhe, kannst du vergessen. Also Mikrocamping kannst du da machen. Standen auch ein paar, ist natürlich nicht erlaubt. Aber wenn ihr Bock habt, das zu machen und, keine Ahnung, am Ottkartner See eine Runde SUP zu fahren oder, keine Ahnung, vielleicht sogar auch im VR-Shop Sachen zu leihen oder einen Kurs zu machen, dann gibt es unweit entfernt einen Platz, den ich bei Park for Night gesehen habe, bin ich dran vorbeigefahren. Da muss man jetzt auch nicht übernachtet haben, um den vorzustellen, weil das ist einfach nur ein Platz für 4 Autos. Du kannst das Ding buchen. Das ist Ochsenwerder Elbdeich 139. Und dann stehst du im Grunde genommen auf einer Wiese. Ich bin da vorbeigefahren. Ich dachte so, warum steht denn da ein Wohnmobil? Der hat sich da bestimmt so wild hingestellt. Dann habe ich das nochmal gegoogelt. Und da hast du halt auch einen Wasseranschluss. Du hast auch einen Ablauf fürs Klo. Also die haben da ein bisschen was investiert. Du zahlst auch nicht viel, war da sehr, sehr schnell. Genau, 16,50 die Nacht, und es sind nur 4 Plätze. Und es ist das ganze Jahr geöffnet und sogar ein Stromanschluss. Also das ist dann kein Wunder, dass da ein Stromanschluss ist, weil da stehen überall Windräder. Also musst du wohl nicht nur unten ins Windrad reinstecken, aber da kann man dann übernachten, wenn man da irgendwie mal Lust hat. Oder vielleicht auch nur mit Freunden, wenn man aus Hamburg raus möchte, dann kann man sich da auch mal, keine Ahnung, eine kleine Wagenburg stellen. Sah okay aus, ja.
Der Platz ist genial. Also den Park von Neuplatz kenne ich nicht, aber generell diese Ecke ist so genial. Ich bin da so gerne auch im Sommer mit Freunden SUP fahren, wie du schon gesagt hast, ein Picknick machen. Und du hast dann auch öffentliche Toiletten da an der Uferpromenade. Du kannst da so irgendwie auch da
eine kleine Bar,
das ist total nice. Und der Campingplatz gegenüber ist ja so ein Dauercamperplatz. Habe ich mich noch nicht drauf getraut. Muss ich nochmal gucken, wie das aussieht.
Kommst du auch nicht rauf. Ja. Kommen nur Dauercamper rauf. Und es gibt noch 2-3 weitere, die allerdings nicht, also die habe ich mir jetzt nicht angeguckt, und die sind auch nicht wirklich gut vertreten im Internet. So, sonst hätte ich die euch auch nochmal kurz reingeworfen. Ja. Aber dieser Park for Night, der ist auf jeden Fall eine Bank. Da kann man sich dann einfach hinstellen. Funktioniert alles über QR-Code, geht alles übers Internet. Also von daher braucht man auch keinen anrufen. Vorher fährt man hin. Und wie gesagt, nur 4 Plätze. Und zwei waren da, als ich zurückgefahren
bin. Weißt du, lustig ist, mit dem Fahrrad da rumfährt. Also erstmal diese Deiche, ein bisschen wieder klug geschissen, die waren durch die Sturmflut zu niedrig, und darum ist der See entstanden, weil der Aushub hat die Deiche erhöht. Und das ist natürlich ganz spannend eigentlich so, wenn man das auch weiß, warum ist der See überhaupt da? Es ist ein künstlicher See. Was toll ist, dass die andere Seite des Hafenbeckens, das ist so geil, so ein bisschen die alten Industrieanlagen anzugucken. Manchmal werden da so ältere Kähne repariert. Ich glaube, der Flint Kliemann war ja auch da mit seinem Hausboot und so. Man kann auch ein bisschen ja so Zaungast sein, um mal zu gucken, wie das hier so gemacht wird. Also richtig nah dran, das finde ich total schön. Also eine Fahrradtour da genau auf der Ecke ist auch toll.
Ja, total. Und vor allen Dingen auch unweit von diesem Ort, da bei diesem VR-Shop, ist so eine kleine Werft. Mhm. Und wer diese Schiffe kennt, die also im Grunde genommen wie Busse, also wie Wasserbusse bei uns auf der Elbe fahren. Die haben ja richtig Power, die fahren dann rüber nach Teufelsbrück oder nach Finkenwerder, und die werden da dann repariert. Die sind dann da richtig auf so einer, die liegen da auf dem Trockenen und werden bearbeitet. Und da gibt's auch so einen alten Kahn. Also ja, das ist jetzt kein ampelndes Programm, aber es ist schön. Also es ist so ein bisschen Marschland, ne? Elbmarsch. So,
also
ja.
Für mich ist es ein ampelndes Programm. Leider bin ich, glaube ich, der Einzige hier in dieser Runde, weil das ist für mich echt so ein Traumgebiet für mich, so wirklich.
Und jetzt will ich auch noch mal ein bisschen klug scheißen, weil wir kennen ihn, glaube ich, alle immer unter Ortkartener See, ne?
Heißt er nicht.
Ich glaube, jeder sagt Ortkartener See, der heißt ja eigentlich Hohendeicher See. Mhm.
Den findet dann keiner.
Den findet keiner.
Alle, Die fahren dann alle aus Hamburg raus. Sie bleiben dann nicht in Hamburg. Und dann hast du ein Problem.
Aber da kommt der Name ja her, ne? Das heißt, sie hat den Deich hochgemacht. Also das ist,
genau.
Ich glaube, so heißt so, der Ort auch.
Genau,
ne?
Das wollte ich jetzt gerade ergänzen, aber ich wollte dich, so viel klugscheißen wollte ich dann doch nicht mehr.
Nee, finde ich gut. Also ich mag das.
Diese nichts mehr vorschlagen.
Dieses Tischtennisspiel gefällt mir gerade.
Gut. Okay, Ende. Ich habe dann auch alles dazu gesagt. Also ich war an einem Ort in Hamburg am Hochdeicher See, der kein See ist, sondern eigentlich nur ein Loch, weil ein Deich entstanden ist. Ende. So.
Aber ganz kurz,
haben wir das auch geklärt.
Nee, aber einmal kannst du noch sagen, zu Vin Cruz. Wir hatten ja Flo bei uns ja auch mal zum Jahreswechsel im Interview, der, glaube ich, das mit initiiert hat. Und der hat irgendwie auch von seinen tollen Reisen auch erzählt. Und also ist ein geiler Typ und ich glaube, man kann da mit ihm auch, also Dom, ich war nicht bei dem Treffen dabei, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn die anderen so nur halb so sind wie er, dann wird das, glaube ich, eine geile Runde gewesen sein. Kann ich mir gut vorstellen.
Also ich war sehr begeistert, weil alle, die da waren, hatten wirklich unglaublich coole Autos. Also die hatten, nein, also das muss ich sagen, Liebe zum Detail, sehr hochwertig ausgebaut. Und eben auch alle sehr sympathisch. Also da war jetzt keiner dabei, der dir irgendwie einen Knopf ans Ohr gelabert hat von wegen, ich habe dies und das und das und das, sondern das war mega entspannt. Alle haben sich gefreut, zusammenzukommen und wenn das Feuer brennt, dann wird's eh gemütlich. Also nee, war richtig, richtig gut. Also die machen auch noch andere Events, also ob das jetzt Glühweintreffen ist oder mal an irgendeinen Ort, St. Peter-Ording fahren oder so. Wenn ihr Lust habt auf Treffen, Leute einfach zu connecten, dann checkt mal die Nordic Van Cruise. Da findet ihr auf jeden Fall im Norden so eine Gruppe. Keine Ahnung, vielleicht gibt es ja auch noch die Bavarian Van Cruise oder die machen mal eine Ausfahrt. Keine Ahnung. Ich glaube, die sind hier im Norden unterwegs. Genau. Super. Grüße an Flo an der Stelle. Ja. So.
Ja.
Anmod.
Anmod.
Ja. Gibt's nicht. Es hat nicht geregelt. Wir haben kein Zelt gebraucht. Es hat nicht geregnet.
Sehr schön. ich habe ein Zelt mitgebracht und zwar war ich auf der Suche nach einem Festivalzelt. Aus vielerlei Gründen. Einer davon war, ich bin ja auf dem Hurricane Festival gewesen und ich hatte meinen Bruder dabei. Der war noch nicht auf dem Festival, hat kein Zelt und dann habe ich gesagt, komm, ich guck mal. Und ich habe ein Zelt gefunden, was wirklich festivaltauglich ist aufgrund einer ganz bestimmten Tatsache. Es ist dunkel. Normalerweise ist es so, gerade beim so Mittsommernacht ist es so, dass es sehr lange hell ist und sehr früh hell wird. Und wenn nach so einer Festivalfeierei oder sowas, wenn die Sonne drauf bratzt, dann ist es drin manchmal irgendwie auch unangenehm drin zu pennen. Es wird drin warm, es ist zu hell oder was auch immer. Und ich habe eins gesucht, was so drin schon ein bisschen abgedunkelt ist. Das zweite ist, ich mag es auch nicht, wenn es generell so drin warm ist, weil viele Zeltstoffe dünsten so ein bisschen aus. Das Klima da drin ist nicht so gut. Du musst also die Türen irgendwie öffnen können. Ja, dann habe ich eins gefunden von Decathlon, das ist ganz lustig, beziehungsweise Kishua, genau, das ist die Untermarke von denen, Kishua. Die haben ein Zelt, das ist das Two Seconds Easy, das gibt es in zwei Größen, ich habe das für 3 Personen, es gibt es auch noch für 2 Personen gemacht. Und das Besondere ist also in dem Fall nicht nur, dass es dunkel ist und dass es gut aus einem guten Material ist, so ein Polybaumwolle, das ist so eine Mischung zwischen Polyester und Baumwolle, das heißt, das Klima ist ja wirklich toll, sondern es hat ein ganz abgefahrenes Aufbaukonzept. Also im Prinzip muss man sich das so vorstellen, als ob man 2 größere Regenschirme irgendwie so in so einen Stoff genäht hat und dazu noch ein bisschen Gestänge gemacht hat, damit es dann auch hält, wenn man die Regenschirme aufspannt. Das heißt, man zieht an der linken Seite den Schirm auf, dann steht's halb, zieht an der rechten Seite den anderen Schirm auf, dann hast du schon das Zelt fertig aufgebaut. Bisschen Armkraft sollte man haben, aber das ist dann lustig. Und dann nur noch die Heringe rein und vielleicht noch ein bisschen abschnüren, falls da irgendwie Wind kommt und das Zelt steht. Und das hat jetzt beim ersten Mal aufbauen 30 Sekunden gedauert. Beim nächsten, und ich lüge nicht, das war es wirklich hier in 2 Sekunden, stimmt nicht, aber in 10 Sekunden hatte ich das Ding aufgebaut. Und das also ohne Heringe und ohne Schnüre. Also einfach nur, dass es steht und dass man hätte reingehen können. Und das ist schon echt großartig gewesen. Das zweite ist, diese Kuppel hat so eine wirklich schöne Rundung. Ich packe ein Foto irgendwie bei Instagram rein und dann könnt ihr das sehen. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Das hat so eine schöne Kuppel, dass man, wenn man da reinkommt, relativ, der Winkel ist so gut gelöst, dass es nicht so eine enge Kuppel hat, sondern ich kann da gut sitzen, ich kann da gut mein Gepäck unterbringen. Wenn ich eine Isomatte, egal links oder quer, reinpacke, habe ich nicht das Gefühl, dass mein Kopf immer an eine Zeltbahn kommt oder meine Füße andauernd an die Zeltbahn anstoßen oder irgendwie den Zehenspitzen oder so. Also das heißt, der Platzkomfort ist da wirklich fantastisch. Und trotz zwei Isomatten hatte ich noch die Möglichkeit, noch eine Tasche daneben zu stellen. Es hat noch eine Unterlage dabei, das hat auch nicht jedes Zelt. Das heißt, also ich kann so eine, habe eine Plane, die ich dann erst festgezurrt habe auf dem Boden. Dann habe ich das Zelt draufgebaut. Dadurch war die Bodenkälte so ein bisschen reduziert. Ich habe dann noch so eine Yeti-Decke, die ich habe irgendwie da draufgelegt für meinen Bruder, damit dann darauf die Isomatte ist. Dadurch war das extrem komfortabel und warm von unten. Es hat Netze drin, da kann man so Telefone reinlegen oder eine Lampe ranhängen, das ist auch klasse. Und was ganz schön ist, die haben, das ist halt so eine, wie so ein Schildkrötenpanzer sieht das vielleicht ein bisschen aus. Das heißt, an der unteren Kante, da wo die Beine bei der Schildkröte rausragen, da ist so eine kleine schmale Luke, so ein Fenster, was man von innen aufmachen kann. Das heißt, also man sieht es von außen gar nicht, dass da auch ein Belüftungsfenster sind. Und wem das nicht reicht, man kann sowohl vorne als auch hinten beide Türenseiten, die mit dem Reißverschluss getrennt sind, komplett öffnen. Also dass man das Ganze fast wie einen niedrigen Pavillon benutzen könnte. Also das heißt Durchzug von beiden Seiten. Ich bin ganz begeistert. Ein kleiner Nachteil, sage ich mal, ist die Farbe. Gerade auf so einem Festival, das ist so ein Baumwollmaterial, was auch gut imprägniert ist. Aber durch Feuchtigkeit und Staub, der dann irgendwie auf dem Festival war, war es dann so, dass irgendwie erst der Staub aufs Zelt kam, dann kam der Regen und dann hat er irgendwie so ein bisschen Schlieren hinterlassen. Man muss da so ein bisschen mehr reinigen danach mit dem Lappen und aufpassen, dass man die Imprägnierung nicht wegwischt. Das ist so bei diesem bisschen gröberen Material. Reinhard, du hast ja auch, glaube ich, so ein Baumwollzelt. Ne? Also das ist ja manchmal bei diesen Zelten so, dass da so ein bisschen Dreck eher mal haften bleiben kann. Das ist so der einzige Nachteil. Aber ansonsten, ich bin total begeistert. Vom Gewicht nicht. Das ist ein bisschen schwerer und größer als diese neumodischen Supermarktzelte. Das ist dann so eine Tasche, die wie so ein größerer Feuerlöscher wirkt, von der Größe her. Wiegt 7-8 Kilo, glaube ich. Da müsste ich jetzt mal nachgucken, aber so um dieser Größenordnung. Kann man gut transportieren im Auto, aufs Fahrrad passt es nicht, aber nee, also ich bin total begeistert. Und mein Bruder war begeistert, das ist mir noch viel wichtiger, der wie gesagt so gar nicht so mit diesen Zelten so viel zu tun hat. Aber der sagte, perfekt geschlafen, Luft war gut. Also ein Aufbau ist geil. Das Wichtige ist, wenn man irgendwie nach dem Festival fertig ist, der Zusammenbau ist auch einfach. Das heißt also, dann drückt man einfach diese beiden Enden des Regenschirms mal kurz dagegen, dann fällt es automatisch in sich zusammen, klappt die einzelnen Stangen einfach hoch und wickelt es ein und fertig ist der Lack. Und dann hast du so Zurrbänder an der Tasche, damit das dann wieder dadurch ein bisschen komprimiert wird. Also auch das ist einfach. Kann man als alleine easy aufbauen, obwohl es zu groß ist. Man bekommt kein Gelächter. Kennt ihr diese Zelte, diese Wurfzelte, die so zusammen gedreht werden müssen? Ja. Ich habe es einmal probiert. Einmal probiert vor Publikum. Ich mach's nie wieder vor Publikum, weil ich immer das ein Problem habe, das zusammenzudrehen. Irgendwie so in einer geschmeidigen, sehr hübschen, sehr ästhetischen Art und Weise. Ich nimm da mal meine Beine und Knie noch mit zur Hilfe. Will ich nicht.
Irgendwann gelingt es und du weißt nicht warum und du würdest es gerne konservieren und kriegst es nicht hin.
Genau. Das ist bei dem Ding hier nicht so. Das heißt, das kriegst du reproduzierbar gut hin und genau. 350 Euro kostet das Zelt. In der Größe, das kleinere kostet ein bisschen weniger, kostet glaube ich 270 oder so. Das große jetzt, das ich hatte, 350.
Das kleine kostet 139 für zwei Propos.
Warte, habe ich mich jetzt komplett. Nee, 199 kostet das kleine. 199 kostet das kleine.
Ja.
Du hast recht, das ist gut. Zwei Personen, also für eine Person, ich würde immer eine Nummer größer nehmen. Zwei Leute sollten einen Dreier nehmen und einer sollte einen Zweier nehmen. Also das Zwei-Personen-Zelt ist super. Von der Größe her, wenn man alleine unterwegs ist, 200 Euro, auch gleiches Prinzip zum Aufbauen, ist leichter, ist günstiger. Also von daher, vielleicht ist das mal ein Tipp.
Es wurde gezeltet. Hast du da auch drin gepennt? Nee, du hast
nicht gepennt, oder? Ich habe es ausprobiert, als ich St. Peter war. Also ich habe da auch drin gepennt. Und sonst hätte ich meinem Bruder es auch nicht gegeben. Also ich weiß nicht, wie dein Bruderverhältnis ist. Ich gebe meinem Bruder nur die besten Sachen. Das heißt, ich habe es ausprobiert und habe dann irgendwie gesagt, so komm, das ist geil, kannst du machen. Hab Spaß damit.
Du sagtest im Vorgespräch, dass es so ein tolles Klima gibt. Ja. Also sprich, dass es gut belüftet ist. Erklär mal.
Also das eine ist die Membrane, also diese Zelthaut. Dadurch, dass es ein Baumwollgemisch hat, ist eine Luftzirkulation allein durch die Membrane schon besser. Es dünstet durch das Material auch nicht so aus, hat nicht diesen typischen Plastikgeruch, den du erstmal nach so was ich 3-4 Wochen Zelten rausbekommst. Die Imprägnierung sitzt anders in dem Stoff und durch die ganzen Belüftungsluken da drin hast du wirklich das Gefühl, eher in so ein, unter so einer Stoffdecke zu sein, als dass du in irgendeinem so einem künstlichen Klimakterium, in so einem Tomatengewächshaus sitzt. Und das ist tatsächlich etwas, was das finde ich total auszeichnend.
Und ihr hattet ja nun nicht unerheblich Regen am Ende. Wenn du sagst, Baumwoll gemischt, klar, kann man das imprägnieren. Wie ist die Trocknungszeit?
Hat mir Angst gemacht. Echt jetzt? Ich habe da gesessen, oh, wie ist das? Es hat zwei Lagen. Die obere Lage war nass, perlte gut ab. Ich habe von innen angefasst, war fast trocken. Also das heißt, das war super. Dadurch, dass die obere Lage nur wirklich feucht war, ist es dann auch, morgens ist er ausgestanden auf dem Bett, hat noch ein bisschen geregnet. Nach einer Stunde war das Ding oben trocken. Das war alles gut.
Okay. Also, ja. Das ist ja immer so der Nachteil, ne? Atmos aktiv und naturbelassen, super Vorteil. Aber in unseren Breiten hast du
ja. Die haben geschrieben, und das ist vielleicht, das trägt dem vielleicht Rechnung. Die haben geschrieben, das ist nicht für dauerhaft lange Urlaube. Also, das heißt, nicht aufstellen, stehen lassen und dann irgendwie immer mal wieder dahin fahren, sondern die haben geschrieben, so 3-4 Wochen am Stück. Das hat wahrscheinlich auch was mit der inneren Feuchtigkeit zu tun, sodass man irgendwie außen und innen das so versucht, nicht irgendwie von beiden Seiten zu nässen. Die sagen für Kurzurlaube und sowas alles perfekt, für längeres Wochenende super, aber eben halt nicht für diese großen Reisen, 3 Monate irgendwie unterwegs sein, das so was ich wie so ein Nomadenzelt irgendwo stehen lassen. Das ist es, glaube ich, nicht. Dann muss man es wahrscheinlich einmal im Jahr mit so einem Imprägniermittel nochmal vielleicht bearbeiten. Da bin ich zu faul zu, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe da irgendwie auf sowas keine Lust. Also aber für so ein Festival-Ding oder für so ein verlängertes Wochenende immer mal wieder rausholen, das müsste einfach ohne Probleme funktionieren.
Wunderbar. Und das gibt's nur in blau-weiß.
Nee, das ist ja nicht blau-weiß. Ich habe hier das Campingzelt 2 Seconds Easy ist ja eine Marke. Das heißt, 2 Seconds Easy ist für verschiedene Zeltkategorien. Was ich habe, ist eins, das in beige dunkelgrau ist. Ich habe den Link jetzt mal in unseren Chat reingepackt. Kannst du mal gucken? Warte mal. Ist er da noch zu sehen? Warte. Nee, ist wieder raus. Ihr
könnt das auf jeden Fall auf Instagram sehen. Guckt euch das an. The Camperman, genau. Und dann könnt ihr euch das Bild mal anschauen.
Genau, da habt ihr die Bilder. Ich habe da irgendwie Bilder gemacht und da könnt ihr euch das mal anschauen. Da sieht man auch ganz gut, wie groß das Packmaß ist. Macht euch da keine Sorgen. Das Packmaß ist zwar erschreckend auf den ersten Blick, aber dann seid ihr froh, wie einfach das dann auf- und zusammenzubauen ist. Und man muss das nicht irgendwo reinquetschen und sowas. Das ist schon nice. Kofferraum solltet ihr haben.
Ja, das kriegen wir hin. Ja, dann würde ich sagen, erholen wir uns mal bis nächste Woche und du tankst ein paar Kräfte, dass du dann wieder ready bist, um das nächste Festival für uns
zu machen. Wie mein guter Freund Martin immer sagt, Festival!
Ja, oder nach dem Festival ist vor dem Festival. Ne?
Oder genau, so, genau.
In dem Sinne, feiert ihr auch schön da draußen. Wir hören uns nächste Woche, wenn es am Donnerstag wieder heißt, hier sind die Camperman. Mal sehen, ob der Wuppi da auch wieder dabei ist. Also, bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss. Mir das.
Tschüss, tschüss.
Macht's gut. Ciao. Servus.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.